Im dritten Teil zur Apokalyptik geht es um die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Und ich möchte dieses Buch auf eine persönliche Weise auslegen. Ich möchte sagen, was es für mich heute bedeutet. Ja, als junger Mensch war mir die Offenbarung des Johannes total fremd. Sie erschien mir wie ein Sammelsurium unverständlicher Ereignisse und schrecklicher Gewaltexzesse und Katastrophen, die ganz und gar bedrohlich wirkten. Wenn das die Zukunft war, dann konnte man vor der nur Angst haben. Der Blutbäder anrichtende Christus schien mit dem sanftmütigen, leidenden und friedliebenden Jesus, den ich aus den Evangelien kannte, so gar nichts zu tun zu haben. Und der Feuersee, in den die Ungläubigen geworfen wurden, löste bei mir nur Schrecken aus. Damals wusste ich noch nicht, dass sich am letzten Buch der Bibel immer schon die Geister geschieden haben. Den einen ist es eins der wichtigsten Bücher des Neuen Testaments und die anderen verabscheuen es. Martin Luther meinte, in der Offenbarung werde Christus weder gelehrt noch erkannt. Gut, das wird wohl heute kaum noch jemand behaupten. Im Gegenteil, man bezeichnet die Offenbarung heute oft als Trostbuch. Aber ist sie das wirklich? Ich möchte in dieser persönlichen Auslegung der Offenbarung nicht nur die Texte zu deuten versuchen, sondern auch meine eigenen Gefühlslagen einbringen und danach fragen, was die Texte uns heute zu sagen haben. Natürlich kann ich in so einem Podcast nicht auf jeden einzelnen Text der Offenbarung eingehen, aber ich versuche einen Überblick zu liefern und spreche das an, was mir zum Verständnis der Offenbarung besonders wichtig ist. Für alle, die den Podcast hören, die Bibelstellen, auf die ich mich beziehe, die könnt ihr auf meiner Website christseinverstehen.de nachlesen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe mir das alles ausgedacht oder ich fantasiere hier herum. Das steht wirklich in der Offenbarung, auch wenn man es manchmal für sehr merkwürdig hält. Also Bibelstellen auf der Website christseinverstehen.de und ich kürze diesen Podcast und dieses Video auch etwas ab, weil es sonst zu lang wäre. Wer da noch Fragen hat und Einzelheiten nachlesen möchte, kann das auch auf meiner Website tun. Nun zum ersten Punkt. Die Briefe an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Der erste große Teil der Johannes-Offenbarung enthält sieben Briefe an kleinasiatische Gemeinden. Der auferstandene Jesus Christus selbst hat seine Worte dem Johannes in einer Vision mitgeteilt und ihn aufgefordert, sie den sieben Gemeinden als Briefe zuzusenden. Also der Schreiber der Briefe ist Jesus Christus im Grunde. Darin, in diesen Briefen, beurteilt Christus jede Gemeinde und ermahnt und ermutigt sie. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, ruft er die Gemeinde zur Umkehr und droht ihr Unheil an, falls sie sich dieser Umkehr verweigert. Ich erinnere mich daran, dass wir in der Jugendgruppe, die ich als Teenager besuchte, über diese Briefe sprachen. Und zwei Aussagen sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Der Gemeinde in Sardes wird ins Stammbuch geschrieben. Ich zitiere: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist doch tot. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst ganz sicher nicht wissen, zu welcher Stunde ich zu dir kommen werde. Und die Gemeinde in Laodicea bekommt zu hören: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Wenn du doch kalt oder heiß wärest, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, bin ich im Begriff, dich aus meinem Mund auszuspeien. Wenn ich diese Vorwürfe und Drohungen lese, bekomme ich heute noch ein flaues Gefühl in der Magengrube. Bin ich nicht auch weder kalt noch heiß, sondern lau? Und ich meine zwar, im Glauben zu leben, aber kann ich mir dessen auch sicher sein? Woher soll ich wissen, ob ich nicht im Glauben tot bin, ohne es zu merken, wird Christus mich dann aus seinem Mund ausspeien? Es ist ja eine berechtigte Frage, wie ernst ich den christlichen Glauben wirklich nehme. Es gibt ja eine temporierte Religiosität, eine Religiosität, die in selbstzufriedener Sattheit lebt und darüber die täglichen Herausforderungen des Glaubens vergisst. Das kann sogar der Fall sein, wenn man religiös ziemlich aktiv ist und denkt, na, ich bin schon ein ganz guter Christ. Es geht aber nicht darum, religiös angepasst an gesellschaftliche und kirchliche Erwartungen zu leben, sondern es geht darum, in der Nachfolge Jesu und deshalb oft im Kontrast zu dem, was andere von mir erwarten, zu leben. Also nochmal, kann ich meiner selbst gewiss sein? Nein, ich kann es nicht. Aber die 7 Briefe sind auch nicht an mich als Individuum gerichtet, sondern an Gemeinden. Eine Gemeinde als Ganze ist lau bzw. tot im Glauben. Ich als Einzelner muss dann aufpassen, mich nicht von diesem halbgaren Gemeindeleben anstecken zu lassen. Und ich kann versuchen, gegenzusteuern. Und vor allem kann ich Christus um Vergebung für meine eigene Lauheit und um Stärkung meines Glaubens bitten. Wenn ich das tue, und zwar nicht nur pro forma, sondern von Herzen, dann bin ich weder lau noch tot. Die Drohungen der beiden Briefe jagen mir deshalb heute keine Angst mehr ein. Denn bei allen Schwächen meines Glaubens und bei allem praktischen Versagen versuche ich doch ernsthaft im Vertrauen zu Gott zu leben. Ich kann es nur versuchen. Ich versuche, Gott Vertrauen zu haben, Liebe zu üben und mein Scheitern zu bekennen und mir vergeben zu lassen. Wir dürfen in Jesu Augen schwach sein, denn die Gemeinden, die in Bedrängnis und Armut leben und nur eine kleine Kraft haben, die also schwach sind, die werden von Jesus ausdrücklich gelobt und als reich bezeichnet. Nur die anderen, die sich selbst für stark halten und vor Aktivität und Selbstbewusstsein nur so strotzen, die werden von ihm zurechtgewiesen. Punkt 2: Im Thronsaal Gottes. Bevor der Blick auf die Zukunft der Welt geworfen wird, führt uns Johannes mitten in den Thronsaal Gottes. In seiner Vision sieht er Gott auf einem mit Diamanten verzierten Thron sitzen. Es funkelt, leuchtet, blitzt und donnert um den Thron herum und verschiedene merkwürdige Wesen, die sich dort befinden, preisen Gott in den höchsten Tönen. Das sind natürlich bildliche Aussagen. Und mit diesen Bildern soll gesagt werden, dass Gott der allmächtige Herrscher über die Weltgeschichte ist. Wenn wir allerdings einen Blick auf die Weltgeschichte werfen, dann können uns Zweifel daran kommen. Wenn Gott allmächtig ist, warum verhindert er dann nicht das unbeschreibliche Unglück und Leid dieser Welt? Warum geht es den einen gut, während die anderen ums Überleben kämpfen? Das Leid der Welt wird in der Offenbarung noch zur Genüge zur Sprache kommen. Aber gerade weil es so viel Leid gibt, muss zuvor eins klargestellt werden. Was immer geschieht, es geschieht nicht im leeren Raum ohne Sinn und Ziel. Es geschieht vielmehr im Raum der Herrschaft Gottes. Und das heißt für mich, es gibt Leid, das Gott will, zum Beispiel, um uns zur Umkehr zu führen. Und es gibt Leid, das Gott nicht will, das er aber zulässt. Warum er das zulässt, das wissen wir nicht. Ich glaube aber, gerade weil es Gott ist, der das Leid will oder zulässt, ist es kein Sinn und zielloses Leid. Auch dann nicht, wenn wir den Sinn und das Ziel nicht erkennen können. Sinn und ziellos ist nur das blinde Schicksal. nicht aber das, was bevor es uns erreicht, durch Gottes Hände gegangen ist. Gott hat es gefühlt, er hat es gewogen und er hat es für angemessen befunden. Paulus hat das unvergleichlich auf den Punkt gebracht. Er schrieb: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge. Dieses Wort ist mir extrem wichtig geworden, denn Paulus sagt damit: Wenn die, die an Gott hängen, auch schwer leiden müssen, so muss doch das schwerste Leid letztlich zu ihrem Guten beitragen. Dafür sorgt Gott selbst, denn er ist der Herr der Geschichte, nicht das Schicksal und auch nicht die, die uns das Leid zufügen. Ich weiß, dass wir das, wenn wir im Leid drinstecken, oft nicht glauben können. Und doch ist diese Perspektive ein Hoffnungsschimmer, weil Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will, wie Dietrich Bonhoeffer sagte. Darum wird Gott in der Thronsaalvision des Johannes so überschwänglich gepriesen. Johannes sieht des Weiteren in seiner Vision, dass Gott in seiner rechten Hand eine Buchrolle hält. Nur das Lamm, das für den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus steht, kann diese Buchrolle öffnen und damit die Weltgeschichte an ihr Ziel bringen. Als er die Buchrolle in Empfang nimmt, stimmen unzählige Engel und alles Geschaffene im Himmel und auf der Erde, wie es dort heißt, in den himmlischen Lobgesang ein. Ich habe diese Bilder mit ihren merkwürdigen himmlischen Gestalten und mit der Buchrolle lange Zeit nicht verstanden. Heute kann ich ihnen eine Bedeutung abgewinnen. Es ist Jesus, der die Weltgeschichte an ihr Ende bringen wird. Die Weltgeschichte liegt also nicht in den Händen von zerstörerischen oder willkürlich agierenden Mächten. Sie liegt vielmehr in den Händen Jesu, der auf Erden nichts als Liebe gelebt hat und sein Leben schließlich aus Liebe zu den Menschen hingegeben hat. Und dieser Jesus wird auch die Welt mit nichts als Liebe an das ihr bestimmte Ende bringen. Darum müssen wir das Weltende nicht fürchten. Wir können Jesus vielmehr schon jetzt von Herzen loben und preisen. Ich komme zum menschengemachten Unheil und zum Zorn Gottes. Johannes schildert in vielen Kapiteln schreckliche Endzeitkatastrophen, die er in seinen Visionen geschaut hat. Der Zorn Gottes ergießt sich über die Erde. Auf mich wirkten diese Visionen früher einfach nur abschreckend. Sie enthalten furchtbare Gewalt, Blutvergießen, Tod, Christenverfolgungen und den Zusammenbruch der kosmischen Ordnung. Das alles wird in verschiedensten Formen und mit Hilfe beängstigender Horrorgestalten beschrieben. Wenn man das als Voraussetzungen geschichtlicher Ereignisse versteht, wie ich es lange tat, dann führt das zu dem Gedanken, dass Gottes Zorn aus der Welt einen Vorhof der Hölle macht. Heute weiß ich, dass man diese Visionen auch anders verstehen kann, ohne ihnen die Schärfe zu nehmen. Man kann sie als Bilder für Grunderfahrungen menschlicher Not verstehen. Ich will das noch erklären. Der Zorn Gottes über das Verhalten der Menschen drückt sich in diesen Bildern so aus, dass er sie unter ihren eigenen Taten leiden lässt. Diesen Zorn Gottes und diese notvollen Erfahrungen haben sich die Menschen selbst eingebrockt. Es hat diese Nöte schon immer gegeben, aber sie treten in der Endzeit besonders deutlich zutage. Die Johannes-Offenbarung beschreibt den menschlichen Irrsinn dadurch, dass ein Bild das andere jagt und die Horrorszenarien sich geradezu überschlagen. Wichtig ist zu sehen, dass es sich dabei um Bilder handelt, die wir nicht für die Sache selbst halten sollten. Wir müssen die Sachen suchen, die durch die Bilder ausgedrückt werden sollen. Johannes schildert, dass 7 Siegel geöffnet werden, 7 Posaunen geblasen und 7 Schalen des Zorns Gottes über die Welt ausgegossen werden. Ich zähle all die Katastrophen jetzt nicht auf. Es sind die Kapitel 6, 8, 9 und 16 in der Offenbarung. Das dauert zu lange, wenn ich das jetzt alles im Einzelnen aufführen wollte. Liest man diese Kapitel, die ich eben nannte, als Strafen Gottes für den menschlichen Ungehorsam, dann erscheint Gott wie ein erbarmungslos wütender Despot, der Lust am Quälen seiner Geschöpfe hat. Doch man kann den Zorn Gottes auch anders verstehen. Es ist nämlich eine grundlegende Vorstellung von Altem und Neuem Testament, dass die bösen Taten der Menschen auf sie selbst zurückfallen. Das Unheil, das der Mensch anrichtet, schadet ihm selbst. Man nennt das den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Was der Mensch tut, das wird dann auch sein Ergehen prägen. Es fällt auf ihn selbst zurück, was er tut. Gott kann diesen Zusammenhang zwar außer Kraft setzen, es ist also kein Automatismus, aber Gott lässt diesen Zusammenhang oftmals zu. So müssen die Menschen am eigenen Leib spüren, wohin ihr gottloses Verhalten sie führt. Damit will Gott die Menschen motivieren, von ihren gottlosen Wegen umzukehren. Versteht man die Katastrophen der Endzeit so, dann entspringen sie nicht der Willkür eines wütenden Gottes, sondern dem Versagen der Menschen selbst, vor dessen Folgen sie Gott nicht immer bewahrt. Krieg, Hunger, Christenverfolgung zum Beispiel, alles das wird an Katastrophen genannt, all das ist Menschenwerk. Wilde Tiere werden zur Gefahr, wenn wir ihnen den Lebensraum nehmen und ihnen zu nahe kommen. So entstehen auch Seuchen. Meer und Flüsse werden von uns verschmutzt und ausgetrocknet. Die Sonneneinstrahlung wird dadurch zur Gefahr, dass wir die Ozonschicht der Atmosphäre zerstören. All diese Katastrophen werden genannt und weiterhin kosmische Katastrophen. Die Kräfte unserer Welt geraten ins Wanken. Der Himmel, unter dem wir leben, entzieht sich uns. Könnte damit nicht unser geistiger Horizont gemeint sein? Der christliche Glaube hat seine tragende Rolle für viele Menschen verloren. Es scheint keine Werte und Normen mehr zu geben, die alle Menschen miteinander verbinden. Wenn es aber keine gemeinsamen Werte mehr gibt, keinen gemeinsamen Glauben, dann bleibt nichts mehr an dem Ort, an den es gehört. Alles wird fraglich, nichts ist mehr selbstverständlich. Die Menschheit versteht einander nicht mehr, weil die gemeinsame Grundlage fehlt. Orientierungslosigkeit, Unsicherheit, Einsamkeit sind die Folge. Und das alles gab es auch schon zu Jesu-Zeiten. Es wird von Jesus berichtet, dass er im Innersten betroffen war, weil er die Menschen wie Schafe ohne Hirten verunsichert und orientierungslos umherirren sah. Und er nahm Anteil und litt mit ihnen wegen ihrer Verstocktheit, und er sah sie mit Zorn an, heißt es dort. Wohlgemerkt, Jesu Zorn war ein anteilnehmender, trauriger Zorn. So bedeutet Gottes Zorn nicht, dass er wütend dreinschlägt, sondern sein Zerstören ist mit Mitleid und Traurigkeit verbunden. Gerade so ruft er uns zur Umkehr. Bibelstellen, wie gesagt, ich sag's nochmal, auf meiner Website christseinverstehen.de nachzulesen. Gott ruft uns zur Umkehr, aber der Mensch versteht diese Sprache nicht. Die Menschen wollen keinesfalls an ihrem eigenen Unheil schuld sein, sondern sie wenden es gegen Gott selbst. weil er das Unheil nicht verhindert, kann es ihn nicht geben, meinen sie. Weil die Menschen nicht schuldig sein wollen, machen sie Gott zum Schuldigen und dann gleich zu einem toten Gott. Natürlich gibt es auch Unheil, das nicht unmittelbar auf menschliche Taten zurückzuführen ist. Warum Gott das zulässt, wissen wir nicht. Wir können dann nur darauf vertrauen, dass Gott es weiß. Vierter Abschnitt: Der imperialistische Staat und die Christenheit. Die düstere Szenerie setzt sich noch weiter fort. Trotz einiger Hoffnungszeichen, die der Text hier und da in die Schreckensbilder einstreut, gewinnt man den Eindruck, dass das Grauen kein Ende nehmen will. Wer jetzt noch weiterliest, dem begegnen ein siebenköpfiger Drache und ein siebenköpfiges Tier. Der Drache steht für alle gottwidrigen und lebensfeindlichen Mächte, die Chaos und Tod bringen. Das Dämonische, Teuflische in unserer Welt, personifiziert als der Satan. Das Tier steht für den imperialistischen Staat, der unbezwingbare Macht zu haben scheint. Er hat seine Macht vom Drachen erhalten. Doch das gilt nur vordergründig. In Wahrheit ist dem Staat seine Macht von Gott gegeben. Aber damit ist seine Macht auch durch Gott begrenzt. Dieser Staat war damals das römische Weltreich. Als Deckname verwendet die Offenbarung auch Babylon, denn man konnte nicht offen von Rom sprechen, das wäre lebensgefährlich gewesen. Rom unterdrückte die von ihm beherrschten Völker, und dazu gehörten auch die Gebiete, in denen die frühen Christen lebten. Wichtig ist, dass der Drache, also die widergöttliche Macht im Himmel, schon besiegt ist. Er darf nur noch auf Erden sein Unwesen treiben und hat dazu auch nur wenig Zeit. Damit ist festgehalten, dass die Macht des Bösen bereits gebrochen ist. Es tobt sich zwar noch aus auf Erden, aber sein Schicksal ist bereits besiegelt. Es wird sein Ende im Feuersee finden. Auf den komme ich noch zurück. Ich versuche, mir das immer wieder vor Augen zu führen, gerade wenn ich dem abgrundtief Bösen und Unbegreiflichen begegne, dann sage ich mir, es ist im Vergehen begriffen und es hat keine Zukunft. Darum möchte ich es auch nicht mehr allzu ernst nehmen. Ich kann es zwar nicht ignorieren, ich muss es auch ertragen und ich möchte der Verführung zum Bösen widerstehen. Es quält mich zwar noch, aber sein Ende ist besiegelt. Die Zukunft gehört nicht den zerstörerischen Mächten, sondern der guten Macht Gottes. Ich müsste wohl verzagen in unserer Welt, wenn ich sie nicht von ihrem Ende her verstehen würde, vom Untergang alles lebensfeindlichen und unbestrittenen Sieg der lebensfreundlichen Macht Gottes her. Wer sich diesem Staat, dem imperialistischen Staat, widersetzt, der muss mit Verfolgung rechnen. Als Johannes schrieb, hatte es bereits Märtyrer in der Christenheit gegeben. Doch die Gefahr besteht heute für uns in Westeuropa nicht darin, fremden Göttern zu opfern. Die Herausforderung für uns besteht darin, vom Zeitgeist und von der westlichen Leitkultur mit ihrem Überfluss und ihren vielfältigen Glücksversprechen besoffen gemacht zu werden. Besoffen, so steht es wörtlich in der Offenbarung. Diese Verfolgung ist für uns die gefährlichste, weil sie uns leise und fast unmerklich verfolgt und verführt. Wer aber trotzdem standhaft bleibt, wer der Verführung durch gottlose Leitbilder widersteht und Jesus die Treue hält, der wird ewiges Leben ernten. Punkt 5. Das Ende der zerstörerischen Mächte. Die lebensfeindlichen Mächte und das von ihnen ausgehende Unheil wurden von Johannes sehr ausführlich und mit immer neuen Bildern beschrieben. Nachdem ich das alles gelesen habe, kommt es mir so vor, als liefere Johannes ein Abbild unserer Wirklichkeit. Denn wenn ich in die Welt schaue, dann kommt in mir auch manchmal das Gefühl auf, als nähmen himmelschreiendes Unrecht und unvorstellbares Leid überhaupt kein Ende. Das ist aber nicht die Meinung des Johannes. Zwischen all den Monstern und Horrorgestalten, mit denen er unsere Wirklichkeit abgebildet hat, gab es immer wieder Hinweise darauf, dass diese Wirklichkeit vorübergehend ist und dass Gott all dem Unheil ein Ende bereiten wird. Das große, mächtige Babylon, gleichzusetzen mit der Weltmacht Rom, bricht zusammen. Es ist noch nicht ausgelöscht, es hat aber keine Macht mehr über andere. Die Mächtigen und die Profiteure, die auf Kosten anderer lebten, sind am Ende. So übt Gott Gerechtigkeit. Das ist der Grund seines Zorns. Der Schrei nach Gerechtigkeit, dessen Erhörung wir doch so oft vermissen, jetzt wird er erhört. Freuen dürfen sich alle, die Verfolgung erleiden und bluten mussten und denen nun Recht widerfahren wird. Dabei geht es nicht um Schadenfreude, sondern um Freude über das Ende des Unrechts. Die Täter triumphieren nicht in Ewigkeit über ihre Opfer. Deshalb wird im Himmel ein großer Lobgesang angestimmt. Jesus Christus besiegt die Unrechttäter und übernimmt die Macht von ihnen. Sein Sieg wird aber in ziemlich martialischen Bildern beschrieben. Es soll kein Zweifel bleiben, dass den Übeltätern das Ende bereitet wird. Doch ist es das Schwert seines Mundes, also sein Wort, das seine Gegner überwindet. Nirgends ist davon die Rede, dass die Christen sich mit Gewalt am Kampf gegen die Feinde Gottes beteiligen sollen. Auch die himmlischen Heerscharen kämpfen noch nicht einmal. Allein Jesus Christus trägt den Sieg davon, durch die Macht seines Wortes. Am Ende werden Himmel und Erde in der Form, wie wir sie kennen, vergehen. Die Toten werden auferstehen und ihr Leben mit all ihren Gedanken und Taten wird im Licht Gottes aufgedeckt. Diejenigen, die sich auf das Böse, Lebensfeindliche festgelegt haben, werden in den Feuersee geworfen. Das heißt, ihr Leben wird endgültig beendet sein. Diejenigen aber, die sich dem bösen Lebensfeindlichen widersetzt haben, werden in das Reich Gottes aufgenommen und haben an seiner Herrschaft teil. Schließlich wird auch der Tod vernichtet. Das ist die Negation alles Negativen. Für Negatives ist in der Gemeinschaft der Auferstandenen kein Platz mehr. Punkt 6. Die neue Erde und die neue Stadt. So knapp wie das Gericht Gottes über die Übeltäter abgehandelt wurde, so ausführlich sind jetzt die Bilder und Farben, mit denen das neue Leben gezeichnet wird. Es gibt wohl kaum schönere Worte über das neue Leben in der Bibel als zu Beginn des 21. Kapitels der Johannes-Offenbarung. Ich zitiere: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Klammer auf, das Meer steht als Inbegriff des Gefährlichen und Zerstörerischen. Klammer zu. Und die heilige Stadt, das neue Jerusalem, sah ich aus dem Himmel von Gott her herabkommen, bereitet wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt ist. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sprechen: Siehe, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Und er wird unter ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Und abwischen wird er alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Mühsal wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Bemerkenswert ist zunächst, dass der Lebensraum der uns bekannten Erde und der sichtbare Himmel durch den Lebensraum einer neuen Erde und einen neuen Himmel ersetzt werden. Das neue Leben spielt sich demnach nicht im Himmel ab, also dort, wo Gott und die Engel leben, sondern auf einer neuen Erde. Wir werden nach dieser Vorstellung nicht in den Lebensraum Gottes aufsteigen, sondern das neue Gemeinwesen, das neue Jerusalem, kommt von Gott her auf die Erde herab. Und Gott selbst wird von seinem Lebensraum her auf die Erde, auf die neue Erde herabkommen und unter uns Wohnung nehmen. Eine ungewöhnliche Vorstellung, aber ich finde, es ist eine schöne Vorstellung, dass es eine neue Erde geben wird, auf der sich das ewige Leben abspielt. Damit wird das Unvorstellbare für mich ein Stück weit vorstellbar. Es wird nicht einfach alles anders, nämlich unbekannt und unvorstellbar sein, sondern es wird doch wohl Parallelen zwischen unserem jetzigen Leben und dem zukünftigen Leben geben. Und wichtig geworden ist mir auch, dass das neue Leben eine leibliche Komponente haben wird, wie Paulus einmal schreibt. Es werden also nicht nur unsere Seelen leben, sondern wir werden auch einen vollendeten Körper haben, einen anderen Körper als jetzt, aber einen Körper. Es rührt mich an, dass Gott sein Jenseits verlassen und auf der neuen Erde unter uns wohnen wird. Und er wird uns dienen, indem er alle Tränen von unseren Augen abwischt. Unser Leben wird von Mühsal, Leid und Tod befreit sein. Was für ein Gott, der sein Jenseits verlässt, um uns zu dienen und um unsere Tränen abzuwischen. Alles wird neu sein, auch wenn es Parallelen zum Alten gibt. Wie weit die Parallelen gehen, darüber lässt sich nur spekulieren. Manche denken offenbar an ein Leben, das dem auf unserer Erde sehr ähnlich ist, nur dass es absolut nichts Leidbringendes mehr geben wird. Andere sind, was die Ähnlichkeit anlangt, etwas vorsichtiger. Jedenfalls wird es auch ein neues Gemeinwesen geben, das hier im Bild des neuen Jerusalem ausgedrückt wird. Die Beziehungen der Menschen untereinander werden dort vollkommen geheilt sein. Diese Stadt, das neue Jerusalem, wird in unvorstellbarer Größe und Pracht beschrieben. Sie ist aus Gold und Edelsteinen erbaut. Die Stadttore gleichen Edelsteinen und stehen für jedermann offen. Die Stadt hat die Form eines Würfels mit einer Kantenlänge von ca. 2000 Kilometern. Das entspricht ungefähr der Luftlinie von Oslo nach Rom. Daran wird doch deutlich, dass es sich hier auch um ein Bild handelt. Die Stadt ist so groß, dass eine unzählige Zahl von Menschen in ihr Platz hat. Sie dehnt sich nicht nur 2000 mal 2000 Kilometer auf der Erde aus, sondern reicht auch 2000 Kilometer in den Himmel, ist also mit dem Lebensraum Gottes verbunden. Das ist keine Stadt nach unserem Verständnis, sondern das Bild für ein Gemeinwesen, das die ganze Welt umfasst und mit dem Lebensraum Gottes verbunden ist. Und wichtig ist auch, dass es sich um ein Gemeinwesen handelt. Es geht beim ewigen Leben nicht nur um die geheilte Gottesbeziehung von Individuen, sondern es geht auch um geheilte Gemeinschaftsbeziehungen. Zum Schluss ein Fazit. Was will nun die Johannes-Offenbarung sagen? Ich möchte nur einige Punkte, die mir wichtig sind, hervorheben. Wir können uns in all den Katastrophen dieser Welt damit trösten, dass Gott der Herr über die Geschichte ist. Er wird sie trotz allem, was ihm widerstreitet, an sein Ziel führen. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus ist der Sieger über die Mächte der Selbstsucht und Zerstörung. Er leidet mit den Leidenden dieser Welt. Er befreit alle, die sich befreien lassen, von Schuld und von Selbstsucht. Und er siegt durch sein Wort über die Mächte des Bösen. Für die Glaubenden ist es wichtig, dass sie sich nicht den Mächten der Selbstsucht und Zerstörung anschließen, sondern ihnen widerstehen, auch dann, wenn sie dafür Verfolgung, Benachteiligung und Spott ernten. Aber warum die vielen Horrorgestalten in der Offenbarung? Weil manche Menschen sich grauenvoll verhalten und das Leid, das sie anderen antun, grauenvoll ist. Die Offenbarung beschönigt da gar nichts. Sie zeigt uns, die Welt wird nicht von Monstern beherrscht, sondern teilweise von Menschen, die sich wie Monster verhalten. Aber ihre Macht ist durch Gott begrenzt und gehört dem Vergehenden an. Aber warum lässt Gott dann diese Menschen noch gewähren? Das verstehen wir oftmals nicht. Wir können aber gewiss sein, Gott lässt die Übeltäter nicht immer gewähren. Doch wenn er es tut, dann nur eine begrenzte Zeit lang. Irgendwann wird das Unheil, das sie in die Welt bringen, auf sie selbst zurückfallen. Gott wird die verderben, die die Erde verderben. Ihre Opfer aber, die Gequälten und die Märtyrer, die ihr Leben in Gottes Hände gelegt haben, werden mit ewiger Freude belohnt werden. Geht Gott also gewaltsam, geradezu blutrünstig gegen die Übeltäter vor, wie es die Offenbarung beschreibt? Er geht mit der Macht seines Wortes gegen diejenigen vor, die sich ihm widersetzen und Leid in die Welt bringen. Doch wenn sie sich nicht anders stoppen lassen, muss er dazu wohl auch manchmal Gewalt anwenden. Er tut das sicher nicht mit Freude. Er tut es auch nicht dann, wenn wir es uns wünschen, sondern zu seiner Zeit. Darum kommt es darauf an, das Grauen so lange, wie Gott es zulässt, auszuhalten. Dazu gehört auch der Versuchung zu widerstehen, selbst zum Rächer zu werden und Gott vorzugreifen. Das ist nicht immer leicht. Aber es ist möglich, im Vertrauen darauf, dass Gott unsere Tränen sieht und sie uns einst persönlich abwischen wird. Dann wird das Fest ewiger Freude beginnen für alle, die das Unrecht durchgestanden haben, ohne ihren Glauben zu verlieren. Im Fest ewiger Freude aber werden die Erlösten mit Leib und Seele, mit Gott und all seinen Geschöpfen vereint und versöhnt sein. Und es wird dort nichts Verfluchtes, nichts Gott und seinen Geschöpfen Widerstrebendes mehr geben. Ich hoffe, dass die frohe Botschaft der Offenbarung deutlich geworden ist, dass sie etwas von ihrem Schrecken für dich verloren hat, und ich wünsche dir, dass du dich auf das Heil, das Gott vorgesehen hat, freuen kannst. Sei dazu reich gesegnet.